Werbung.
Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Selfish. Selfish ist einer der weltweit führenden Anbieter von Neoprenanzügen. Neben diesen erhaltet ihr bei Selfish aber auch alles weitere, was das Triathletenherz begehrt. Von Swimsuits über Badeanzüge und Hosen bis hin zum Einteiler, Rucksack oder Cap. Kein Wunder also, dass neben zahlreichen Topathleten auch Ironman-Weltmeister Sam Laidlaw als einer der schnellsten Schwimmer des Triathlons in Selfish schwimmt. Für die aktuelle Saison hat Selfish gleich 5 neue Neoprenanzüge entwickelt, damit jeder den passenden Anzug findet. Vom allerersten Triathlon bis hin zum First Out of the Water beim Ironman ist die komplette Bandbreite zu haben. Für dich als Junkmiles-Hörer gibt es bis zum 15. Juni mit dem Code JUNKMILES, alles groß und alles zusammengeschrieben, 15% Rabatt auf das gesamte Selfish-Sortiment. Um den Code einzulösen, gehe einfach auf selfish.com, wähle deine Lieblingsprodukte aus und gib beim Checkout den Code JUNKMILES ein. Den Link zur Selfish-Seite findest du auch unten in den Shownotes dieses Podcasts. So, und jetzt haben wir wieder eine neue Folge JUNKMILES für dich. Viel Spaß!
Ende der Werbung.
Auch eine vermeintlich schlechte biomechanische Technik kann dazu führen, dass man eine gute Ökonomie hat. Es hängt lediglich dann davon ab, wie gut man diese schlechte Technik beherrscht. Und Laufökonomie als solche hat nicht nur den Einflussfaktor Technik, sondern auch wahnsinnig viele mehr Einflussfaktoren, die wir gleich alle einmal durchdeklinieren. Und dann ist das Prinzip ganz simpel. Je weniger Sauerstoff ich benötige bei entsprechend diesem einen Meter pro Sekunde, desto ökonomischer bin ich. Mhm. Genau. Okay. Und das Ziel ist halt, möglichst wenig Sauerstoff zu brauchen oder mit anderen Worten gesagt, den aufgenommenen und verarbeiteten Sauerstoff bestmöglich in Vortrieb umzuwandeln.
Wie viel der Laufökonomie ist quasi angeboren und was kann man eigentlich trainieren? Also ja, jetzt haben wir über Prozente und Schuhe und so gesprochen und wie sehr, wir haben es jetzt an der Marathonzeit festgemacht, aber wie viel Glück oder Pech kann ich denn schon mitbringen? Mit dem, wie mein Körper so gebaut ist?
Ja, das ist eine super Frage. Ich kann keine, ich habe keine Erhebung jetzt gerade zu präsentieren, die irgendwie von Genetik oder auch Körperkonstitution oder ähnliches darauf ableitet, aber mein moderater Erfahrungsschatz sagt, da ist schon eine Menge hinter. Herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Dein Lieblingspodcast ist am Start. Mein Name ist Björn Gesmann, mir gegenüber Sandra oder Sandra von Au, wenn wir schon so förmlich werden, dass wir hier die Nachnamen mit dabei packen. Moin Sandra, wie geht's dir?
Moin Björn, aber you can say you to me, sagt man glaube ich, ne?
Ah ja, ja klar, weil das im Englischen natürlich auch extra nochmal betont werden muss. Ganz wichtig.
Vielen Dank, wunderbar geht's mir. Und dir? Oha.
Bin ich vorbereitet auf die Frage. Ich würde sagen, eigentlich ganz gut.
Das ist eine komplexe Frage.
Eigentlich ganz gut. Ja. Aber ich habe auch schon heute mal gesagt, boah, ich habe einen derben Hänger. Die Nacht war nicht leicht. Aber ich habe natürlich einen fabelhaften Mittagsschlaf eingestreut.
Weil du so aufgeregt warst vor unserer Aufnahme?
Absolut. Ja, sag mal, mittwochsabends kann ich nicht schlafen. Jeder Mittwochabend ist für mich Vollmond, weil ich weiß, nächsten Tag steht hier die Podcastaufnahme an.
Ja, verständlich.
Und Spaß beiseite. Einfach nur so. Das darf ja manchmal auch mal so sein.
Unbedingt.
Aber ich freue mich auf die Folge heute.
Ich freue mich auch sehr, denn wir sprechen über ein Thema, was ja vor allen Dingen dir liegt, Björn.
Mathematik.
Noch nicht, ja auch. Ich will auf was ganz anderes. Du bist ja allen vor allen Dingen bekannt als leidenschaftlicher Läufer. Richtig, Björn? Richtig verstanden?
Ja.
Und deswegen dachte ich, oder haben wir uns ja beide gedacht, dass es total cool ist, dass wir uns heute mal über Laufökonomie unterhalten.
Ja, also beim Laufen ist grundsätzlich das Erste, was ich immer sage, dass ich es nicht verstehe, weil man das Rad nicht umsonst erfunden hat. Und dann ist das immer für mich so ein Punkt, wo ich mich frage, warum macht man das eigentlich? Aber wir müssen den Tatsachen ins Auge blicken. Es gehört zum Beispiel beim Triathlon halt einfach dazu. Und deswegen muss es wohl
gemacht werden. Das ist meine persönliche Einstellung zum Thema Laufen.
Gerüchte halber ist ja der Laufanteil auch gar nicht so ein kleiner.
Nee, und auch nicht so ganz unentscheidend, muss man halt einfach sagen. Aber nein, Spaß beiseite, schon wieder. Laufen ist schön.
Wenn du es nicht machen musst.
Hin und wieder mache ich das sogar selber, sehr langsam, weil ich einfach keinen Bock mehr habe, mit dem Hund zu gehen, sondern dann nehme ich ihn mit zum Laufen. Nein, also ist schon, also ich finde wirklich, es ist eine coole Disziplin. Aber was ich, da, und da jetzt bin ich wirklich ehrlich, aber was ich noch nie verstanden habe, ist, wie Leute das so richtig geil genießen können. Und die ich dann aber sehr beneide. Also ich kenne ja viele Leute, die laufen richtig, richtig gerne. Ja, deine Augen glänzen.
Ja.
Das habe ich, also wenn ich die Wahl habe zwischen Radfahren und Laufen, würde ich niemals das Rad an die Ecke stellen. Das ist eher so eine Entscheidung für weniger Zeit, keinen Box danach sauber zu machen und so. Und das sind halt alles so Sachen, die sind beim Laufen natürlich egal. Aber ja, also Fan werde ich nicht, aber ich beneide die, die es sind.
Aber dann passt es doch ganz gut, dass wir heute mal darüber sprechen, wie es weniger wehtut. Nein, das ist zu kurz gesprungen. Also Laufökonomie,
ja.
Was ist es?
Und dann sind wir wieder bei der Mathematik am Ende. Deswegen habe ich das eben gesagt. Genau, also wir wollen heute über Laufökonomie sprechen. Und da, als wir so die Themenplanung gemacht haben, habe ich auch gesagt, wie wichtig mir das Thema ist, weil ich einfach finde, dass das noch viel zu wenig Anerkennung bekommt. Also es ist immer, wenn wir so über Ökonomie sprechen, dann ist, glaube ich, jedem klar ungefähr, was das bedeutet. Also wir wissen, wir wollen irgendwas irgendwie weniger aufwendig machen. Was, glaube ich, nicht klar ist, ist, wie wahrhaftig die Bedeutung allein im Laufen ist und wie riesig das Potenzial ist. Und deswegen habe ich das eben so spaßeshalber gesagt mit Mathematik, aber wir machen gleich mal ein paar mathematische Beispiele, wo schon mal jeder jetzt irgendwie Zettel und Stift rausholen kann und gleich mitrechnen kann. Weil dann wird irgendwie klar, was kleine Veränderungen in der Laufökonomie bedeuten können, zum Beispiel für eine Marathonzeit.
Mhm.
Also wirklich halt in Zeit umgerechnet. Und da stecken richtig, richtig große Potenziale drin. Und ich finde das Thema einfach super spannend. Ich mag das total gerne. Ich mag auch über Zeit oder Einfluss von Training zu verfolgen, wie sich Laufökonomien verändern. Ich mag vor allen Dingen die Rolle der Laufökonomie im Triathlon, weil Marathon isoliert laufen und Marathon bei einer Langdistanz als Beispiel laufen sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Also da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun eigentlich, verdammt, außer dass der gleiche Bewegungsablauf ist.
Das habe ich jetzt irgendwie befürchtet.
Ja, nichts ist auch übertrieben, aber sagen wir mal, die Überschneidung ist bei weitem nicht so groß, glaube ich, wie man denkt.
Mhm.
Genau, und deswegen habe ich mega Bock auf das Thema und mag das total gerne.
Wunderbar. Da ich ja wirklich leidenschaftlich gerne laufe, interessiert es mich auch wirklich brennend. Wir haben schon vorher gesagt, es wird ja oft Laufökonomie wird oft in einen Topf geschmissen mit Lauftechnik. Lass uns doch da vielleicht nochmal ganz kurz abgrenzen.
Ja, also
was beeinflusst was?
Genau, kann natürlich ein miteinander im Zusammenhang stehen. Lauftechnik und Laufökonomie muss es aber nicht. Also auch eine vermeintlich schlechte biomechanische Technik kann dazu führen, dass man eine gute Ökonomie hat. Es hängt lediglich dann davon ab, wie gut man diese schlechte Technik beherrscht. Und Laufökonomie als solche hat nicht nur den Einflussfaktor Technik, sondern auch wahnsinnig viele mehr Einflussfaktoren, die wir gleich alle einmal durchdeklinieren, sodass halt die Technik eine Rolle spielen kann, aber auch immer die Frage ist, wie sich die Technik dann auf die Laufökonomie auswirkt. Ich mache so ein plakatives Beispiel, weil ich das im Moment irgendwie, ich bin jetzt zwei, dreimal die letzten Tage tatsächlich drauf gestoßen, aber völlig unabhängig vom Thema heute, wo es um irgendwie Laufumstellung hin zum Vorfußläufer ging, um jetzt mal ein sehr einfaches Beispiel der Lauftechnik zu nehmen. Also ich wechsle von Fersen oder Mittelfuß oder was auch immer was Läufer auf Vorfußläufer. Und was halt nicht funktioniert, garantiert, ist zu sagen, ich stelle das jetzt einfach mal um und dann hat sich das sofort angepasst. Weil das ist so wie, als wenn wir sagen würden, ne, bei deiner Sitzposition auf dem Rad, dann machen wir jetzt den Sattel mal irgendwie und bei der Veränderung von Mittel auf Vorfuß ist das halt ist eine Riesenveränderung. Machen wir den Sattel mal irgendwie 2 Zentimeter höher und das Cockpit dann 4 Zentimeter tiefer und deswegen bist du automatisch viel aerodynamischer. Dann wirst du feststellen, du wackelst auf dem Sattel rum, du kannst die Position nicht halten und der Nacken tut weh. Und deswegen ist das vielleicht auf dem Papier für einen kurzen Moment so, dass das aerodynamischer aussieht oder sowas, aber noch lange nicht so, dass man sagen kann, das hat sich jetzt wirklich auch verinnerlicht und sich so niedergeschlagen, dass die Ökonomie jetzt wahnsinnig viel besser geworden ist. Das braucht Zeit, so eine Anpassung der Ökonomie für gewöhnlich. Hängt aber auch klar davon ab, was wir da jetzt gerade verändern. Also jetzt ohne noch schon zu viel darauf einzugehen, das machen wir gleich, aber es gibt genügend Studien, die auch zeigen, dass man eklatante Verbesserungen der Laufökonomie erzielen kann mit lediglich 4 bis 8 Wochen von X, Cliffhanger, was auch immer man dann tun kann. Genau, ja. Die Spannung steigt, Trommelwirbel irgendwo im
das
Hintergrund.
Das erfahrt ihr in Minute 59.
So, genau, aber wirklich erst kurz vor Ende.
Ja.
Genau, aber also halt Dinge, die man auch kurzfristig verändern kann und anpassen kann, aber natürlich auch nicht garantieren, dass das für jeden funktioniert. So muss man es leider sagen.
Sei doch so lieb und gib uns noch einmal eine ganz knackige Definition von dem Begriff überhaupt.
Das ist ganz einfach. Also die Frage ist einfach nur, wie viel, also gemessen wird sie in wie viel Sauerstoff verbrauche ich oder benötige ich, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu laufen. Und jetzt ist das immer so, dass wir dann nicht sagen, wie viel brauche ich bei 13 und 15 km/h, sondern um das vergleichbar zu machen, ähnlich wie beim Auto auch, wenn wir über einen Verbrauch reden, nivellieren wir das auf irgendwie zum Beispiel 1 km/h. Also die Frage, die sich stellt bei der Laufökonomie ist, wie viel Sauerstoff benötige ich, um 1 km/h zu laufen oder 1 m/s oder 1 min/km. Also quasi jede erdenkliche Geschwindigkeitseinheit, die man so sich vorstellen kann. Wir machen es bei uns, bei Heißer ist immer so, dass wir es nivellieren auf 1 m/s. Aber es ist einfach nur, also es ist wirklich einfach nur eine mathematische Umrechnung. Das ist, hat jetzt gar keinen tieferen Hintergrund. Man kann genauso gut sagen, wie viel Sauerstoffverbrauch pro Kilometer pro Stunde. Aber wirklich halt immer auf diesen 1 Kilometer oder diesen 1 m/s.
Also von der Messung her eigentlich ähnlich wie bei einer V2-Max-Messung.
Dass du da halt zumindest hingehst und sagst, das sind Milliliter pro Minute, das ist schon mal das Erste. Und bei der V2 Max gehst du davon aus, was ist dann im maximalen Zustand? Genau. Also du hast halt den festgesetzten Wert und bei der Laufökonomie nimmst du immer einen submaximalen Wert. Also mich interessiert ja eigentlich nie.
Ja, du willst ja gar nicht den maximalen.
Genau, eine Laufökonomie im maximalen Zustand, ne, weil die wird ja brutal anders sein als bei Marathongeschwindigkeit. Deswegen interessiert mich eine Laufökonomie immer im submaximalen Bereich, also für all die erdenklichen Geschwindigkeiten, die, ich sage jetzt mal von Marathon, um mal so vielleicht das Langsamste in Anführungsstrichen zu nehmen, bis hin auf 5 Kilometer zum Beispiel zu nehmen. Also ich habe noch nie eine Laufökonomie gemessen von einem 200-Meter-Läufer. Da ist der Einflussfaktor auch bei weitem nicht so groß. Alleine schon deswegen, weil die Belastungszeit viel zu kurz ist, als dass das aerobe System sich überhaupt ernsthaft daran beteiligt. Deswegen ja, kommt die nie zu Trage. Aber ich sag mal, für jede Ausdauerdisziplin, und wir setzen die jetzt einfach mal zwischen 5 und 42 Kilometer fest, genau, für die Geschwindigkeiten messen wir eine Ökonomie. Und dann ist das Prinzip ganz simpel. Je weniger Sauerstoff ich benötige bei entsprechend diesem 1 m/s, desto ökonomischer bin ich.
Mhm.
Genau.
Okay.
Und das Ziel ist halt, möglichst wenig Sauerstoff zu brauchen oder mit anderen Worten gesagt, den aufgenommenen und verarbeiteten Sauerstoff bestmöglich in Vortrieb umzuwandeln, weil das ist ja das, was passiert. Ne? Also, dass das nicht irgendwo verschwindet, sondern dass ich sagen kann, die x Milliliter, die ich da jetzt gerade pro Meter pro Sekunde aufnehme, die kann ich auch vollumfänglich in Vortrieb umsetzen.
Okay, so, was beeinflusst es?
Wahnsinnig viel, angefangen von den Schuhen über die Sehnen- und Bändersteifigkeit bis hin zur Oberkörperstabilität, aber halt auch zum Beispiel die Stoffwechsellage. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn wir eine Laufökonomie im Labor messen, dann ist das nicht einfach so, dass wir sagen können, wir schmeißen jetzt eine Spiro an und messen den Sauerstoff und gucken am Ende, was da bei gegebener Geschwindigkeit bei rausgekommen ist, sondern wir müssen auf jeden Fall zwei ganz elementare Punkte beachten, wenn wir die Laufökonomie bewerten wollen. Das ist Punkt 1. Wir müssen uns immer Gedanken darüber machen, was ist die Ruheaufnahme an VO2, die wir haben. Also wenn wir jetzt 15 km/h laufen, dann haben wir einen gewissen Ruheanteil an Sauerstoffaufnahme, die wir brauchen für ja, ganz normale, lebenswichtige Funktionen. Mhm. Und bei 15 km/h ist der Anteil deutlich geringer als noch bei 10 km/h. Ne? Also wenn man jetzt eine Ruhe
der Gewicht, V2... Also der prozentuale Anteil, meinst du?
Korrekt, genau. Also wenn wir jetzt eine Ruhe V2 haben von, ich sage jetzt mal, 300, 400 Milliliter, das ist so ungefähr das, was wir brauchen pro Minute für einfach lebenserhaltende Maßnahmen, dann sind diese 300, 400 Milliliter bei der Sauerstoffaufnahme für 10 km/h natürlich deutlich prozentual gewichtiger als bei 15 km/h und will also heißen, je schneller wir laufen, desto prozentual geringer wird der Anteil der Ruhe V2 und deswegen müssen wir die bei jeder Stufe rausrechnen, weil sonst verfälscht ist das Ergebnis. Und das zweite ganz Wichtige, was wir rausrechnen müssen, ist die Stoffwechsellage. Es ist nämlich immer so, dass je mehr Fettstoffwechsel oder anteilig Fettstoffwechsel wir betreiben, desto größer ist unsere Sauerstoffaufnahme, weil wir für Fettstoffwechsel einfach mehr Sauerstoff benötigen, um Energiebereitstellung zu betreiben. Deswegen kann man getrost sagen, dass je langsamer wir unterwegs sind und je mehr Fettstoffwechsel wir bei der Intensität betreiben, desto verhältnismäßig größer fällt die V2 aus. Deswegen ist die natürlich bei 10 km/h trotzdem geringer als bei 15 km/h, aber die Stoffwechsellage des vermehrten Fettstoffwechsels führt dazu, dass wir da etwas mehr V2 gebrauchen. Das heißt, wenn wir jetzt Werte intern für dich zum Beispiel vergleichen wollen und wir sagen jetzt, wir gucken uns deine Laufökonomie an bei 10, 12, 14, 16 und 18 km/h, dann ist klar, dass der Anteil des Fettstoffwechsels bei 10 deutlich größer ist als bei 18 km/h. Und das müssen wir einmal rausrechnen, damit wir auch vergleichen können, wie für dich unterschiedliche Geschwindigkeiten sich auf deine Laufökonomie auswirken.
Aber da gibt es feste Parameter, mit denen man das annimmt,
genau.
Je nach Geschwindigkeit.
Genau, und dann rechnet man die Stoffwechsellage einfach raus. Dafür muss ich einfach nur wissen, einmal kurz, wie die VO2 ist und die VCO2 ist, also die Kohlendioxidabatmung. Und gerade das Verhältnis von den beiden gibt mir einen guten Eindruck darüber, in welcher Stoffwechsellage ich mich jetzt gerade befinde. Und dann nivelliere ich das auf eine Stoffwechsellage, bei der ich klar sagen kann, da verschwimmt es nicht miteinander, sondern geht zum Beispiel von einem 100%igen Kohlenhydratstoffwechsel aus als Stoffwechsellage. Das wäre halt zum Beispiel im Schwellenbereich der Fall. Und genau, dann nivelliere ich alles auf den Schwellenbereich und dann ist das ein Dreisatz am Ende, wenn man so möchte.
Okay. Was, also Stoffwechsel hast du gesagt, beeinflusst ist, was noch?
Ja, und jetzt beginnt die Blackbox.
Ja.
Ne? Also ist immer meine Lieblingsfrage ist immer, wie kann ich jetzt die Laufökonomie verbessern? Und da muss man halt einfach ganz getrost sagen, dass es eine riesige Palette an Dingen sein kann. Und am Ende funktioniert das Ganze nur über Trial and Error. Also es gibt keinen Masterplan, wo man sagen kann, das funktioniert auf jeden Fall. Es gibt sicherlich so ein paar Dinge im Training, die man machen kann, mit denen die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass man eine Laufökonomie verbessert. Zum Beispiel Umfang, der durch nichts zu ersetzen ist an der Stelle. Aber ob jetzt gerade Maximalkrafttraining oder plyometrisches Training total viel Sinn macht für den Einzelnen, ja, das findet man halt wirklich dann auch nur raus, indem man Ökonomie testet, es ausprobiert und dann Ökonomie retestet und schaut, ob das in irgendeiner Form einen Einfluss gehabt hat. Und dann muss es halt auch immer irgendwie so getestet werden, dass man sagen kann, wir probieren jetzt nicht alle 12 Dinge, von denen wir denken, dass die einen Einfluss auf die Ökonomie haben, weil dann wissen wir am Ende im Training wieder nicht, was von den 12 Dingen hat jetzt gerade funktioniert. Und deswegen muss man halt wirklich sich das so vorstellen, wir haben einen Bewegungsablauf, ne? Der gerade in den unteren Extremitäten hat er zu tun mit einem Dehnungsverkürzungszyklus, also wir landen, wir bremsen ab, also wir landen im Sinne von, wir setzen den Fuß auf, wir bremsen ab und beschleunigen dann irgendwann wieder raus. So, und das Ganze wollen wir natürlich in Vortrieb umwandeln. Und dann können wir uns jetzt alle Kaskaden angucken, die irgendwie an diesem Dehnungsverkürzungszyklus beteiligt sind. Also es fängt ja beim Fußaufsatz an. Jetzt können wir die Schuhe mit reinnehmen. Jetzt können wir uns aber auch über die Fußstellung unterhalten. Jetzt können wir uns über die Steifigkeit, Schrägstrich Flexibilität von Sehnen und Bändern im Sprunggelenk unterhalten. Dann können wir uns darüber unterhalten, wie die Kräfte weitergegeben werden in Richtung Knie und Hüfte und Oberkörper und Kopf und Co. Deswegen also vom Fußaufsatz bis zur Kopfhaltung, vom Schuh bis hin zur Gluteusaktivität können wir wirklich eine ganze Bandbreite an Dingen aufzählen, die alle irgendwie einen Einfluss haben auf die Laufökonomie. Die aber, das muss man ja auch dann sagen, alle auch irgendwie mittrainiert werden mit den allermeisten Dingen. Also wenn wir jetzt einfach eine erhöhte Umfang, einen erhöhten Umfangsaufwand haben im Training, dann machen wir ja nichts anderes, außer häufiger uns diesem Dehnungsverkürzungszyklus auszusetzen oder halt über einen längeren Zeitraum, aber am Ende ja auch eine Häufigkeit einfach des Zykluses. Und dann hoffen wir, dass das funktioniert, dass wir den damit verbessern. Kann klappen, muss nicht.
Bevor wir gleich nochmal vor allen Dingen auf das Thema Schuhe auch eingehen, was ja auch sehr, sehr groß ist, ist gerade auch beim Marathon Thema Carbon-Schuhe. Nike hat ja auch ein schönes Modell schon. Nike war, glaube ich, der erste Hersteller, oder?
Also ich weiß jetzt nicht, ob Nike wirklich wirklich der erste Hersteller war, aber zumindest war ja der 4% der erste Schuh, genau, der überhaupt die Bedeutung der Laufökonomie halt eben klar herausgestellt hat durch halt vor allen Dingen auch die Carbonplatte am Ende. Und diese 4%, also die 4%, bezogen sich ja darauf, dass die Studie, die Nike damals quasi initiiert hat, ausgegeben hat, dass die Laufökonomie bei der Grundgesamtheit an Probanden sich im Mittel um 4% verbessert hat. So, und das halt schon auch eine Ansage, wenn ich lediglich einen anderen Schuh anziehen muss. Und es war halt, wie gesagt, der Durchschnittswert, was ich sehr löblich finde von Nike, dass sie einen Durchschnittswert genommen haben. Sie hätten ihren Schuh auch, keine Ahnung, 15% nennen können, weil es hat mit Sicherheit auch einen Probanden gegeben in der Truppe, der seine Laufökonomie um 15% verbessert hat. Nur dann wären halt die hinten rübergefallen, die bei denen sich das vielleicht auch verschlechtert hat. Wobei die Wahrscheinlichkeit, muss man halt einfach sagen, im Vergleich zu einem normalen Trainingsschuh ist sehr gering. Also Laufschuh mit Carbonsohle ist eigentlich eine ganz sichere Bank, um eine Laufökonomie entsprechend zu verbessern. Einzige Voraussetzung ist, dass man mit dem Schuh irgendwie halbwegs zurechtkommt und dass der nicht dazu führt, dass ja, man jegliche Grundprinzipien des eigenen Laufstils über den Haufen schmeißt oder sowas. Aber der Schuh selber, ja, der hilft. Oder Carbon-Schuhe per se helfen, manche mehr, manche weniger.
Ja, gut, jetzt haben wir schon das Thema eigentlich aufgemacht, dann können wir eigentlich auch weitermachen. Carbon-Schuhe ist ja auch ein Riesending. Bringt das jedem was? Wie oft soll man sie tragen? Und was vor allen Dingen, also 4% ist ja spitze. Wir schmeißen gleich ja auch nochmal, hast du versprochen, hier den Laufökonomie-Rechner an. Mir wurde mal gesagt, Carbon-Schuhe, wenn, dann wirklich nur für einen Wettkampf und weil es sonst auch irgendwie schwierig sein kann für die Achillessehne.
Ja und nein. Also ich würde erstmal sagen, wenn wir uns auf die Laufökonomie beziehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir einen Schuh mit Carbonplatte oder halt in der Wissenschaft spricht man immer von den sogenannten Supershoes, das finde ich irgendwie ganz trefflich, die Wahrscheinlichkeit, dass dir so ein Superschuh irgendwie einen Vorteil bringt, die ist ziemlich groß. So, klar ist jetzt aber auch, dass wie immer im Leben, wenn irgendetwas durchschlagend positiv ist, meistens gibt es irgendwo einen Haken. Und den Haken gibt es bei Carbon-Schuhen auch. Voraussichtlich, also ist ja auch jetzt nicht so, dass man das irgendwie schon, weiß Gott, wie durchschlagend erhoben hat, aber man muss sich das immer so vorstellen, was der Schuh ja macht oder was der machen soll, ist die Energie des quasi Aufsetzens mitnehmen, speichern und irgendwann wieder abgeben. Also der soll uns bei diesem Dehnungsverkürzungszyklus unterstützen. So tut er auch. Klar ist aber auch, irgendwo ist diese unterstützende Kraft auch etwas, was zu Problemen führen kann. Und die Frage ist immer, wo die wirkt. Und das ist halt nicht einfach so, rein physikalisch, ne, dass diese Kraft irgendwo verschwindet oder nur irgendwie in Vortrieb umgewandelt wird, sondern es kann halt auch gut sein, dass die verändert irgendwo ankommt. Deswegen mutmaßt man ja, und das ist wirklich auch nur eine Mutmaßung, dass wir schon mehr muskuläre Verletzungen, gerade so im Bereich der Wade und sowas, irgendwo jetzt auch zum Beispiel im Profi-Triathlon erleben, in den vergangenen 4, 5 Jahren, die gegebenenfalls, Mutmaßung, von diesen Carbon-Schuhen stammen können. Okay. So.
Aber sag mal, deine Profi-Langdistanz-Triathleten, wie setzen die Carbon-Schuhe ein?
Immer im Rennen. Also die Frage stellt sich gar nicht. Da ist nur noch die Frage, welcher Schuh. Und das lässt sich halt super rausfinden. Also da kann man natürlich tolle Erhebungen machen. Welcher Schuh da der schnellste ist, den man jetzt so im Portfolio hat. Und dann aber absolut selektiert im Training. Also,
was heißt selektieren?
Ja, gerne auch mal so, dass man sagen kann, wenn man jetzt intensivere Einheiten läuft, macht das auch Sinn, manchmal das Gefühl mitzunehmen, wie der Carbon-Schuh jetzt nochmal diese extra Sekunden rausholt. Ist auch motivational finde ich das bei, keine Ahnung, 4 bis 6 Mal 1000 Meter Läufen im Schwellenbereich halt auch nochmal ein bisschen schöner, wenn man halt effektiv merkt, das ist jetzt gerade 3 Sekunden schneller als sonst, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist das cool.
Fühlt sich ja auch ganz anders an.
Genau.
Das ist ja auch ein viel, also ich finde es ein viel leichteres, bounzigeres Gefühl. Es macht einfach echt Spaß. Genau,
für gewöhnlich ja auch alleine schon, weil das Gewicht eine Rolle spielt. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also die Dinger sind meistens auch deutlich leichter, was natürlich auch wieder eine große Auswirkung auf die Laufökonomie hat. Und ja, dann halt wirklich halt selektiv eben für solche intensiven Läufe, vielleicht auch standardisiert irgendwo auf der Bahn, wo man sagen kann, okay, da entfaltet sich das jetzt gerade am besten. Dann aber auch gerne mal bei einer langsameren Geschwindigkeit, also auch mal bei einem längeren Lauf vielleicht am Wochenende, also jetzt bei einem Profi ist das egal mit dem Wochenende, aber da dann teilweise auch so, dass die Schuhe gewechselt werden. Also dass man sich vielleicht einläuft, die ersten 10 mit einem normalen Trainingsschuh, dann die nächsten 10 mit dem Wettkampfschuh läuft, um dann wiederum die nächsten 5 bis 10 mit einem normalen Schuh zu laufen. Und auch das ist eine gute Geschichte, dass man halt nicht zu viel den Superschuh läuft. Weil, ne, also ja, es fühlt sich alles besser an, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Komfort da vielleicht auch manchmal auf der Strecke bleibt oder man es auch gar nicht unbedingt merkt, wie sich Probleme einschleichen aufgrund der Veränderung, ja, das kann halt schon groß sein. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man in einem Wettkampf laufen soll, dann muss man den vorher getestet haben. Ne? Also absolutes No-Go ist wirklich zu sagen, ich bin jetzt ein bisschen picky wegen auch der Haltbarkeit des Schuhs vielleicht und habe mir jetzt überlegt, ich mache dieses Jahr, keine Ahnung, einen Ironman und einen Marathon und ich ziehe den Superschuh nur bei diesen beiden Veranstaltungen an. Ich meine, jeder, der Schuhe wechselt und ein erfahrener Läufer ist, weiß, was irgendwie alleine an Blasen und Co. an Problemen auftreten kann, wenn man jetzt irgendwie einen neuen, nicht gewohnten Schuh läuft.
Das wäre gut fahrlässig.
Ja, auf jeden Fall ausprobieren, aber ja, ich meine, so eine Vorbereitung jetzt auf eine Langdistanz, die kann dann halt auch gerne mal 3 bis 6 Schuhe kosten. Ne?
Das die halten nicht halt so lange. Ne?
Nee, genau, das muss man einfach sagen. Also weil das Material natürlich nicht auf Haltbarkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Und weil halt auch, und das ist ja so eigentlich eines der Hauptpunkte, weil natürlich irgendwann diese Carbonplatte auch ihre Wirkung verliert. Oder vielleicht nicht verliert, aber zumindest mal die Wirkung dann irgendwann vermindert ist.
Weil sie dann nicht mehr so fest ist? Oder?
Genau, ja, also nicht mehr so quasi die kinetische Energie erst speichert und dann wieder abgibt, wie sie das tun soll.
Mhm.
Genau.
Willst du schon deinen Rechner anschmeißen?
Vielleicht habe ich noch so ganz kurz, also wer sich da weiter einlesen will, das wollte ich nur so mitgeben noch eigentlich, ne? Das vielleicht nochmal kurz zurückblickend auf die 4% von Nike. Das ist so eine Größenordnung, ganz grob. Also alles, was so 2 bis 6% sind, das ist so eine Größenordnung, die man ziemlich häufig findet bei der Frage danach, wie der Superschuh sich verhält im Vergleich zum Trainingsschuh. Mhm. Da ist ganz wichtig, dass auch die Vergleichbarkeit klar ist. Also die 6% untereinander zu finden, also von Superschuh zu Superschuh, das ist eher unwahrscheinlich. Aber auch das gibt es, weil da muss man halt auch sagen, es gibt Hersteller, die sind schon richtig, richtig gut in dem Bereich und andere, die sind vielleicht noch nicht so ganz so gut.
Mhm.
Genau, aber will nur ungefähr die Größenordnung festmachen. Es gibt schöne Studien, also in den letzten, ich habe es mir selber nochmal vor Augen geführt, aber ich finde hier spontan, habe ich in der Vorbereitung so 7, 8 Studien gefunden, die ich wirklich richtig gut finde. Also wo man auch sagen kann, dass zum Beispiel die getesteten Athleten, ich mache mal ein Beispiel, hier gibt es eine schöne Studie aus 2022, da geht es um einen Vergleich vom Nike Vaporfly, also vom 4% gegenüber einem Saucony-Schuh, gegenüber quasi dem eigenen Schuh, den der Proband mitbringen sollte, was ich auch einen coolen Vergleich fand, weil es immer auch die Frage, ne, also solche Tests sind halt für gewöhnlich ziemlich aufwendig, muss man sich überlegen, weil man muss auch erstmal die Situation hinbekommen, dass jeder so einen Schuh bekommt zum Testen, den er aber gleichzeitig zumindest mal halbwegs eingelaufen hat. Also das heißt nicht, dass er den jetzt 100 Kilometer gelaufen sein soll, aber den jetzt eben für so einen Test brandneu in diesen Schuh zu stecken und dann zu sagen, jetzt guck mal, wie der wirkt. Ja, das ist meistens fürs Testmodell nicht sonderlich gut. Ne? Also da kommt nicht so richtig viel Gutes bei raus. Und dann gibt es auch wirklich tolle Studien, die auch, selbst wenn es Freizeitläufer sind, und jetzt möchte ich niemandem zu nahe treten, aber dann reden wir von so maximalen Sauerstoffaufnahmen, so als Gütekriterium dafür, wie leistungsfähig die Athleten sind, von ungefähr 56 Milliliter. Bei der Studie jetzt als Beispiel, und das ist halt für einen Hobbyläufer schon ein richtig starker Wert. Mhm. Also jetzt kann man das nicht pauschalisieren, aber um mal so eine Größenordnung zu nennen, wenn das Leute sind, die eine gute Laufökonomie haben und die erfahrene Läufer sind, dann bewegen wir uns da auf jeden Fall so im 3-Stunden-Bereich, ne, für einen Marathon jetzt gerade. Nur, dass man ein ungefähres Gefühl dafür bekommt. Und genau, da gibt es viele, viele tolle Studien, die man, ja, die man auch ganz wunderbar sich anschauen kann. Und dann ist ja immer, jetzt kommt der Übersprung zur Mathematik, die Frage, ne, diese 2-4%, was auch immer das jetzt gerade heißt, muss man sich immer die Frage stellen, ja, was bedeutet das denn jetzt gerade eigentlich? Ne? Also normalerweise gehen wir ja ganz stumpf in der Wissenschaft hin und wenn wir von der Signifikanz sprechen, brauchen wir schon so allermeisten Signifikanzniveau von 5%. Jetzt reden wir von 2-4. Das ist ja, ja vielleicht nicht mehr die Hälfte quasi, um es überhaupt signifikant zu machen. Aber was dann halt so eine Auswirkung bedeuten kann, das kann man sich selber auch gerne mal ganz einfach vielleicht sogar für sich durchrechnen. Und zwar ist das Prinzip so, wir müssen uns überlegen, wir haben, wenn wir die Laufökonomie durchrechnen, brauchen wir erstmal als ja, ersten Anker unsere Leistungsfähigkeit beschrieben in VO2. Das heißt, wir sind am Ende wieder bei der VO2 Max. Wer nochmal wissen will, was das ist, gerne nochmal in Folge 1 hier quasi reinhören. Und wenn wir jetzt eine VO2 Max haben, wir sagen jetzt mal von 60 Millilitern als Beispiel, dann können wir diese maximale Sauerstoffaufnahme nicht für die komplette Marathondistanz nutzen. Ich meine, ist relativ klar, ne, dass der maximale Wert, den wir erzielen können, ist relativ logisch, dass der Proband oder der Sportler jetzt nicht in der Lage ist, 3,5 Stunden an seinem maximalen Wert laufen zu können. Die Frage ist dann, wie viel Prozent von dieser Motorleistung können wir nutzen, um in diesem Bereich dann unseren Marathon zu laufen. Und diese prozentuale Ableitung hängt durchaus auch ganz viel davon ab, zum Beispiel wie viel Glykolyse wir betreiben. Die hängt ab von unserer individuellen Physiologie. Das heißt, wir können da nicht für den Einzelnen einen Standardwert dran setzen, weil diese prozentuale Ableitung bei Eliud Kipchoge wahrscheinlich im Bereich von ungefähr 92-95% liegt. Also der kann seinen Motor nahezu vollständig ausnutzen und die verarbeitete Sauerstoffaufnahme in Vortrieb umsetzen. Der produziert halt einfach nicht mehr ernsthaft Laktat, was er irgendwo puffern muss als Beispiel oder in Energie umsetzen muss. Sondern, ja, wie gesagt, das kann man also nicht zu 100%, das ist klar, aber zu einem extrem hohen Prozentsatz nehmen. Wohingegen wir dann so im Hobby- und Amateurbereich gerne vielleicht auch eher dann so bei, naja, 65-85%, so in der großen Range liegen. Und wenn man sich das jetzt alleine vor Augen führt, dann ist die Range riesig. Ne? Also 65-85% macht eine Menge aus. Fürs mathematische Beispiel nehmen wir mal die Mitte und wir überlegen uns mal 70%. 70% von 60 Milliliter Sauerstoffaufnahme sind 42 Milliliter. Ich habe es vorher ausgerechnet. 42 Milliliter Sauerstoffaufnahme pro Minute, pro Kilogramm Körpergewicht, die wir brauchen, um 1 Meter pro Sekunde zu laufen. So, jetzt ist die Rechnung ganz leicht. Jetzt gehen wir hin und überlegen uns, wie ist unsere Laufökonomie? Und eine klassische Laufökonomie, die wir finden, wenn wir die Laufökonomie nivellieren auf Meter pro Sekunde, liegt so irgendwo im Bereich zwischen 8-14 Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht. Pro Meter pro Sekunde. Das ist eine geile Einheit.
Mega einfach.
Ja, also kann man sich auch nochmal aufschreiben, ne? Milliliter/Minute/Kilogramm. Und dann, ja, also ich rechne immer dann mal Meter pro Sekunde hoch minus 1 quasi. Und nehmen wir auch da mal quasi für die einfache Rechnung jetzt gerade irgendwie 10, 11 oder 12 Milliliter. Dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass wir 42 Milliliter zur Verfügung haben. Sorry, wenn ich jetzt immer die Einheit abkürze. Ne? Ich mache jetzt nicht jedes Mal hier Milliliter pro Minute pro Kilo Körpergewicht.
Sei dem verziehen.
Ja, sonst wird das die Einheit-Folge. Dann bringen wir relativ viel Zeit damit, Einheiten sauber auszuformulieren. 42 Milliliter stehen mir zur Verfügung. 12 brauche ich, um 1 Meter pro Sekunde zu laufen. Ergo kann ich jetzt sehr simpel ausrechnen, dass ich ungefähr 3,5 Meter pro Sekunde laufen kann mit meiner Laufökonomie und dem mir zur Verfügung stehenden VO2, die ich jetzt gerade nutzen kann. Und so simpel funktioniert quasi die Errechnung dann auch zum Beispiel von Marathonzeiten. Also weiß ich, mit meiner gegebenen Laufökonomie, mit meiner gegebenen Sauerstoffaufnahme, gehe ich hin und laufe 3,5 Meter pro Sekunde, wenn ich eine Ableitung habe, in dem Fall jetzt gerade von 70%, und wenn das hinkommt. So. Und so kann das jeder für sich ausrechnen und so kann auch jeder das Potenzial ausrechnen. Ich habe das mal gemacht, exemplarisch, und bin mal einfach nur hingegangen und habe gesagt, die Laufökonomie, ne, wir stellen uns jetzt vor, das kam gerade bei Diagnostik 1 bei raus, das ist die VO2 Max, aufgrund deiner individuellen Physiologie kannst du die zu 70% ausnutzen. Deine Laufökonomie bei Roundabout-Marathongeschwindigkeit sind 12 Milliliter pro Minute pro Kilokörpergewicht pro Meter pro Sekunde. Und wenn wir jetzt nur hingehen würden und wir würden aus 12 11 machen, das heißt, wir sind noch nicht 10% Veränderung, sondern 8, um mal irgendwas zu sagen, dann gehen wir hin und haben nicht mehr 3,5 da stehen als Meter pro Sekunde, sondern haben am Ende eine verbesserte Marathonzeit um 16 Minuten. Also nur, dass das ungefähr klar ist, wovon wir sprechen, bei jetzt irgendwie hier, jetzt haben wir uns gerade überlegt, es waren so 8-9%, ne? Also 1 von 12 reduziert. So, und wenn wir dann jetzt überlegen, was der Superschuh mit 2-4%, also selbst wenn es nur die Hälfte ist, dann sind halt so gängige Ersparnisse, die wir haben, nur durch die Schuhwahl möglich im Bereich von irgendwas zwischen, klar, auch 0 Minuten auf dem Marathon, aber bis hin locker zu 8-9 Minuten. Also das wäre irgendwas, was alleine die Schuhwahl beeinflussen kann und unsere Marathonzeit verbessern kann. Und das, finde ich, ist schon ein Brett.
Ja, totales Brett. Und wie kann ich es noch verbessern? Also Superschuh, okay, super, gekauft im wahrsten Sinne.
Ja.
Was kam bei der Studie eigentlich raus? Vergleich Saucony mit Nike war das, ne?
Ja, genau, jetzt weiß ich nicht genau. Warte, ich sag's dir.
Viel spannend, weil den Saucony.
Also wer die nachlesen will,
ja?
Ich glaube, es ist ein Franzose, Hébert Lozier et al. Die Studie heißt Metabolic and Performance Responses von Nike Vaporfly, ist von 2022. Und da kam raus, dass der Vaporfly gegenüber dem eigenen Schuh, ich zitiere, eine um 4,3-4,4% niedrigere O2-Aufnahme hat. Also eine Verbesserung der Laufökonomie um eben, ne, 4,3-4,4%. Genau.
Und der andere?
Der andere sind 2,7-3,4%.
Ah ja.
Prozent. Also auch immer noch sehr ordentlich.
Ja.
Also jetzt.
Gut, 22, seitdem hat sich ja auch an Modellen nochmal, kam ja nochmal einiges.
Ganz klar, ne? Also das sind ja jetzt hier alte Dinger, über die wir reden. Also muss man ja einfach so sagen, ne? Das ist ja jetzt hier, sind Schuhe, die, ja, jetzt will ich nicht sagen, die läuft heute keiner mehr, so despektierlich will ich jetzt nicht sagen, aber genau wie du es richtig sagst, wir müssen uns überlegen, wenn die Studie 22 gemacht worden ist, dann sind die Schuhe von 21,
ja, wahrscheinlich,
vielleicht 22, also bis das Ding veröffentlicht ist, das dauert immer, hat eine gewisse Latenz, und jetzt sind wir 3 Jahre weiter, ne? Und ganz andere Hersteller noch wie Hoka, wie Adidas und Co., die sind nochmal ganz anders auf diesem Markt aufgesprungen, wo ja Nike und Saucony so mit die ersten waren. Oder man darf vielleicht sagen, dass die so zu den ersten gehört haben. Und ja, jetzt ist das ja, kann das ja jeder, hätte ich jetzt bald gesagt. Die Frage ist halt nur, wie gut. Und da gibt es, wie gesagt, ganz tolle Studien. Aber es gibt auch Studien, also um das auch zu sagen, zum Beispiel hier von 2024 habe ich eine gefunden. Ich hatte auch eine von 2025, die ich richtig stark fand. Auch immer mit einer großen Probandengruppe. Und auch
aus gut getestet. Aus einem Modellvergleich?
Ja, genau. Ganz genau. Okay, und von daher, ja, also Superschuhs können wir sagen, wenn sie denn dann funktionieren für den Einzelnen, sind sie super. Ich will vielleicht noch einen kurzen Satz sagen dazu. Bei all der Euphorie immer auch ein Stückchen bedenken, und das ist für mich die wichtigste Entscheidungsfrage, wenn wir im Triathlon sind, kannst du den auch laufen, wenn du vorermüdet bist? Ja, also wir reden ja, also jede Studie wird halt auch gemacht, natürlich ausgeruht, isoliert in Bezug auf Marathonzeit, ausgeruhte 10 Kilometer zum Vergleich, Diagnostiken auch immer ausgeruht, alles schön und gut. Die Frage ist, wie verändert sich deine Laufökonomie mit der Ermüdung? Und was bedeutet das für den angeschlossenen Marathon, den du zum Beispiel auf einer Langdistanz läufst? Und da lasse ich auch ganz, ganz viel das Gefühl des Athleten mitentscheiden. Also ich habe gerade noch gestern das Gespräch dazu geführt, wo es um eine Schuhwahl ging im Hinblick auf einen Ironman. Und da war klar, beide Schuhe im Labor getestet sind richtig, richtig schnell und tun sich eigentlich nichts. Und dann stand der entscheidende Testlauf in Anführungsstrichen an, beziehungsweise ein Lauf in dem Schuh, ein Lauf in dem Schuh.
Mit einer Vorbelastung dann?
Mit einer gewissen, also Vorbelastung, mit einer genau, aus dem Training raus, ne, vorher irgendwie zumindest mal 3 Stunden Rad gefahren, es war also nicht super frisch, ausgeruht, ein Tag nach dem Ruhetag und so. Und dann halt wirklich die eigene Bewertung. Und Was ich häufig von den Athleten auch als Feedback bekomme, ist, der ist super schnell, aber ich muss mich total anstrengen, wenn ich den souverän, stabil, technisch sauber laufen soll. Also ich brauche eine große Grundspannung, ich muss mich konzentrieren, ich brauche also auch eine kognitive Anspannung in irgendeiner positiven Form, um den halt sauber umsetzen zu können.
Auf ein bestimmtes Modell bezogen oder insgesamt auf die?
Nee, auf ein bestimmtes, also okay. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Mhm. Und dann ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du das jetzt auch noch im Rennen machst, also wenn du jetzt erst 4 Stunden 350 Watt fahren sollst, um dann das Ding zu laufen, den Marathon zu laufen, dann, ich meine, dann ist die Vorermüdung wahrscheinlich noch ein bisschen größer und die Müdigkeit ein bisschen größer und die weder die kognitive noch die körperliche Fähigkeit irgendwie gerade ausgebaut im Vergleich zum Trainingslauf. Also nimm da gerne die Variante Nummer sicher, wo du sagen kannst, das ist ein Carbon-Schuh, der ist mit Sicherheit schnell. Im besten Falle hast du es im Labor getestet und weißt, wie schnell der für dich ist. Und dann entscheide dich für den, bei dem du das Gefühl hast, der wirkt für mich jetzt gerade irgendwie hier stabiler oder der ist einfacher für mich zu laufen oder ich kann mir vorstellen, dass oder der wirkt vielleicht, wenn ich Vorfuß laufe, jetzt gerade so und so und wenn ich das im Training mache für 6x1000 Meter, kriege ich das gut hin, da laufe ich wegen der Geschwindigkeit eh vermehrt auf dem Vorfuß. Aber wenn ich jetzt hier den Marathon hinten drauf beim Ironman laufen soll, dann ja, da werde ich nicht mehr super fluffig irgendwie Vorfuß laufen. Und wie wirkt er dann? Und das ist immer ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also wenn ich das für mich rausfinden will, gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Erstens, man muss es im Labor getestet haben. Also es gibt keine Möglichkeit, Laufökonomie irgendwo im freien Feld zu messen.
Das wäre noch meine nächste Frage, ne?
Ja, also auch nochmal in der Deutlichkeit betont, ne? Das ist halt wirklich eine sehr diffizile Anforderungen, die das hat, an auch die Messung unter anderem von der VO2 als auch von der VCO2 und deswegen macht es keinen Sinn, das irgendwie mit einem Stride-Powermeter oder sowas in der Art berechnen zu wollen, so muss man es sagen. Also zum einen nicht messen, sondern berechnen, zum anderen Konjunktiv. Und das, der zweite wichtige Punkt neben den klaren Labordaten ist halt eben das Gefühl, was man auch super machen kann, ist aufwendig, aber finde ich, lohnt sich immer wieder, ist halt wirklich das auch im Labor genauso mal zu testen. Also hinzugehen und zu sagen, ich habe eine Diagnostik, ich kenne meine Laufökonomie in ausgeruhter Laborsituation und jetzt setze ich mich einfach mal auf mein Rad wegen mir im Labor neben dem Laufband und fahre mal 3 Stunden ein ordentliches Programm. Und dann wiederhole ich den Test nochmal oder pick mir dann meine vermeintlichen Marathongeschwindigkeiten für einen Ironman raus. Und gucke einfach, wie sich die Laufökonomie verändert. Also gibt es wahnsinnig viele tolle Dinge, die man machen kann, um auch Laufökonomie unter Ermüdung und so weiter messen zu können. Mhm. Aber es muss halt gemessen werden.
Okay. Wie kann ich die Laufökonomie denn sonst noch verbessern? Außer mit einem tollen Schuh.
Der Klassiker in der...
Und lange, natürlich ja, genau. viel laufen.
Also das sind eigentlich so die beiden Kernvarianten. Mhm. Wir müssen uns immer überlegen, wenn wir von verbessern sprechen, ist ja immer auch die Frage, welches Verbessern meinen wir jetzt gerade? Ne? Wenn wir uns eine Leistungsdiagnostik anschauen, bei der wir die Laufökonomie messen, dann haben wir eigentlich 2 entscheidende Kriterien erstmal, die für unsere eigene Bewertung wichtig sind. Erstes Kriterium ist, wie ist so mein Wert der Laufökonomie im Vergleich zu den anderen, sage ich jetzt einfach mal, also in einer gewissen Referenzgruppe. Und die zweite Frage, die sich stellt, ist, wie ist meine Laufökonomie gemessen bei den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die ich gelaufen bin. Weil was wir häufig sehen bei so klassischen Marathon-Hobbyläufern ist halt super Laufökonomie bei Wohlfühlgeschwindigkeit. Ne? Also so dieses, ich gehe raus, ich laufe gerne, ich laufe jetzt aber auch nicht unbedingt strukturiert und ich laufe jetzt auch nicht unbedingt mit großer Intensitätsverteilung und so weiter. Und was man da häufig feststellt, ist halt eine super Laufökonomie irgendwo so im Bereich dieses Wohlfühl-, Komfortzone-Tempo, sicherlich auch im Bereich der Marathongeschwindigkeit, also prima. Sobald es aber intensiver wird, stellt man dann sehr häufig fest, dass da ja alleine schon zum Beispiel die Motorik sehr schnell an ihre Grenzen kommt, weil man es einfach nicht gewohnt ist, eben eine Geschwindigkeit zu laufen, die jetzt gerade in dem Bereich liegt. Muss man sich natürlich auch immer fragen, für welche Kerndisziplin oder für welchen Hauptwettkampf will ich jetzt rausfinden, wie meine Laufökonomie ist und wie will ich die optimiert haben? Weil wenn ich nur Marathons laufe, also prima, ne? Dann reicht es mir vielleicht auch, dass meine Marathonlaufökonomie gut ist. So, und dann kann man sagen, bei der Frage nach dem Training, ne, irgendwie es bleibt eine Blackbox, aber in der Wissenschaft hat man natürlich schon versucht, irgendwie rauszufinden, was wirkt denn jetzt eigentlich. Mhm. Man hat zum einen irgendwie den Einfluss, sag ich mal, Ausdauertraining, also alles, was so in Richtung geht, Umfangssteigerung, Intensitätssteigerung. Dann hat man diesen Block, den man so vielleicht in Richtung Krafttraining bewegen würde, also wie wirkt sich Maximalkrafttraining, wie wirkt sich Krafttraining der intramuskulären Koordination unter anderem auf die Laufökonomie aus. Dann findet man so diesen Bereich plyometrisches Training, also das ist quasi alles, was diesen der Dehnungsverkürzungszyklus ist ein plyometrischer Zyklus. Plyometrie beschreibt nichts anderes außer eben diesen Dehnungsverkürzungszyklus. Und mit plyometrischem Training meint man alles, was eben diesen Zyklus in verstärkter Form ausführt. Und dann ist man ganz schnell bei zum Beispiel Sprungformen. Also wenn ich jetzt von einer Parkbank runterspringe und dann hochspringe, dann mache ich nichts anderes, außer mein Körpergewicht abzufangen und wieder raus zu beschleunigen. Mhm. Ja, also sehr vereinfacht jetzt erklärt. Plyometrie als nächsten Punkt. Und was man halt häufig noch findet, und das finde ich auch immer wieder witzig, weil es auch nicht zu verachten ist, sind halt auch alternative Formen wie zum Beispiel Seilspringen. Also es gibt eine schöne Studie, die noch gar nicht so alt ist, die zeigt, wie super es ist, wenn man solide Seilspringen kann und wie ein ordentliches Programm von, weiß ich nicht, 3-4 Wochen Seilspringen halt die Laufökonomie verbessern kann. Weil, ich meine, es ist nichts anderes als eine Sprungform. Mhm. Und in dem Falle halt irgendwas, was halt diesen Dehnungsverkürzungszyklus natürlich maßgeblich beeinflusst.
Ja, klar.
So, oder ablaufen lässt und das halt in intensiver Form. Ne? Also das ist halt schon ein höheres Springen als beim Laufen jetzt gerade. Und nochmal ein ganz anderes Abfangen und ein ganz anderes Rausbeschleunigen. Mhm. Von der Häufigkeit her natürlich auch klasse. Also klar, je nach gewählter Geschwindigkeit. Und Seilspringen.
Brauchst du Seilspringen in Trainingspläne ein?
Nee. Mach ich nicht, weil ich, gut, dass hier keiner zuhört, weil ich halt auch vielen Triathleten nicht zutraue, das sinnvoll hinzukriegen, weil das koordinativ schon eine Beanspruchung ist. Und das sind immer so Dinge, und das Gleiche kannst du jetzt sagen für alle anderen Formen. Also das Gleiche kannst du sagen für plyometrisches Training, das Gleiche kannst du sagen für Krafttraining. Wenn du es nicht sauber hinbekommst, dann ist es besser, es zu lassen.
Weil du mehr Schaden anrichten kannst.
Absolut.
Oder das Potenzial hat, Schaden anzurichten.
Auf jeden Fall. Also wenn ich könnte, dann würde ich mir einen Athleten malen, der Maximalkrafttraining richtig, richtig gut hinbekommt. Und dann würde ich super viel Gewicht auf die Langhantel packen und damit jegliche erdenkliche Form von Kniebeugen und Kreuzheben und alles Mögliche machen. Und auch richtig ordentliche Sprungformen trainieren. Und mit manchen mache ich das aber auch nur dann, wenn ich sicherstellen kann, dass das unter Anleitung passiert. Also wenn es einen guten Physiotherapeuten gibt, der sich damit auskennt, dann funktioniert das, dann kann das auch richtig gut funktionieren.
Meinst du den Schaden danach zu beheben oder dass das ordentlich ausgeführt?
Dass das auf jeden Fall sich ordentlich auswirkt und halt positiv ist für die Laufökonomie, aber gegen den Schaden danach kannst du nichts machen. Ich meine, man muss sich überlegen, was das bedeutet. Du bist ein Triathlet, der 30, 35, 40 Stunden die Woche trainiert. Der geht also halbwegs vorermüdet in so eine Stunde plyometrisches Training. Und das ist einfach nicht deine Komfortzone, von irgendwelchen Kästen irgendwo runterzuspringen und dann daraus den Absprung zu machen. Und das führt immer dazu, dass der nächste Tag oder vielleicht auch die nächsten 2 Tage irgendwie das Training halt berücksichtigt werden muss, was da vorher passiert ist. Also mit anderen Worten, derber Muskelkater, der einfach dazu führt, dass du jetzt nicht nächsten Tag intensive Intervalle auf der Bahn läufst. So, und dann beginnt die Abwägung. Mhm. Ne? Also wie viel Benefit habe ich durch plyometrisches Training? Wie viel Verzicht habe ich aber vielleicht auch durch den verschobenen Lauf, den ich jetzt nicht am Tag danach mache. Genau, aber wenn man das zusammenfasst, also all das kann richtig gute Effekte haben. Also es gibt tolle Studien, die plyometrisches Training testen, die Maximalkrafttraining testen, die IK-Training, also intramuskuläre Koordination ist quasi wie ein Maximalkrafttraining. Und bis hin zum Seilspringen und tolle Effekte sehen. Die Abwägung, die man immer treffen muss, ist einfach, wie bringe ich das im gesamten Belastungs- und Stressmanagement unter und wie viel davon kann ich mir erlauben? Und natürlich im Vorhinein die Frage einmal, kann ich das wirklich gut machen? Also mache ich das sauber oder kann ich einfach keine tiefe Kniebeuge vernünftig, weil meine hintere Oberschenkelmuskulatur mittlerweile so verkürzt ist nach 15 Jahren Profi-Triathlon, dass ich das nicht mehr sauber hinbekomme, wo man sich dann die Frage stellen muss, will ich diese Strapaze hier gerade haben
und wie groß wäre der Benefit?
Genau. Aber vom Prinzip her, also klares Signal, gerade auch für jeden, also das finde ich immer wichtig, gerade so für jeden Marathonläufer zum Beispiel, ne, der halt viel weniger Training braucht, um richtig gut Marathon zu laufen, für den würde ich das ganz gesichert einbauen. Alleine schon deswegen, und das muss man sich vielleicht nochmal vor Augen führen, was das Training ja eigentlich macht, egal ob das Umfang ist oder Intensität oder Plyometrie oder klassisches Maximalkrafttraining oder wegen mir auch Seilspringen, das zahlt ja auf diese gesamte Kette ein. Also wenn wir jetzt bei Dehnung und Verkürzung sind, dann denken wir immer an irgendwie Fußaufsatz, dann denken wir wegen mir ans Sprunggelenk, an die Waden, vielleicht noch bis zum Knie. Aber wir denken jetzt gar nicht mal unbedingt, was das bedeutet für die Aktivierung vom Gluteus, also Hinternmuskel, ne? Also der Gluteus oder die Glutei. Es gibt einen großen, mehrere kleine. Das ist dein Po-Muskel, der halt super, super wichtig ist beim Rausbeschleunigen zum Beispiel. Und dann geht es aber auch bis weiter hoch. Ne? Also wenn man sich Seilspringen anschaut, dann geht das damit einher, dass ich einen richtig stabilen Oberkörper haben muss. Der muss richtig gut unter Spannung stehen. Der muss diese ganze Bewegung auch mitmachen. Der kann dann nicht so rumwabbern. Und das ist am Ende genau das, worauf es auch zum Beispiel ankommt, wenn wir über Ermüdung der Laufökonomie zum Beispiel hinten raus beim Ironman sprechen. Also warum wird denn die Ökonomie schlechter? Das kann vielleicht auch daran liegen, dass ich einfach eine grausame Oberkörperstabilität habe und durch 4 bis 6 Stunden gekrümmtes Sitzen auf dem Rad vielleicht jetzt nicht mehr die saubere Potenzialentfaltung habe und irgendwie hier Brust raus und so loslaufe, ne? Sondern da eher vielleicht eingeschränkt bin. Und das wird einen ordentlichen Impact haben und auch da kann vielleicht sogar Seilspringen am Ende helfen.
Wie viel der Laufökonomie ist quasi angeboren und was kann man eigentlich trainieren? Also ja, jetzt haben wir über Prozente und Schuhe und so gesprochen und wie sehr, und wir haben es jetzt an der Marathonzeit festgemacht, aber wie viel Glück oder Pech kann ich denn schon mitbringen mit dem, wie mein Körper so gebaut ist?
Ja, das ist eine super Frage. Ich kann keine, ich habe keine Erhebung jetzt gerade zu präsentieren, die irgendwie von Genetik oder auch Körperkonstitution oder Ähnliches darauf ableitet, aber mein moderater Erfahrungsschatz sagt, da ist schon eine Menge hinter. Also nehmen wir so klassische Beispiele, die wir kennen. Patrick Lange hat eine gute bis sehr gute Laufökonomie und ich habe jetzt bewusst erst gut gesagt und nicht sehr gut zu Beginn, weil die ist auf dem Papier gar nicht überragend als Beispiel, aber was es überragend macht, ist, dass die quasi nicht ermüdet. Also die sieht bei Kilometer 30 hinten raus im Marathon noch genauso aus wie bei Kilometer 2 und das ist das, was es natürlich extrem gut macht und weswegen solche Marathonzeiten zustande kommen. Ich glaube, Lionel Sanders kann so viel Lauftechniktraining und Seilspringen machen, wie er möchte. Das wird einfach nie so gut werden, dass man sagen kann, das ist jetzt vergleichbar sehr gut. Es reicht aber trotzdem, Finger gehoben an der Stelle, für extrem gute Zeiten auf der Mitteldistanz. Ja, auch extrem schnelle Laufzeiten. Aber ganz offensichtlich klappt der Transfer auf die Langdistanz noch nicht ganz so, wie er soll. Deswegen ist noch nie, also jetzt weiß ich nicht hundertprozentig, aber noch nie eine Marathonzeit hinten drauf dabei rausgekommen von 2,38 oder geringer. Also da, wo sich Patrick Lange und Lionel Sanders auf der Mitteldistanz vielleicht nicht unterscheiden, weil irgendwie Motorgröße und Co. auch noch eine Rolle spielen auf lediglich 21 Kilometer, ist der Unterschied auf der Marathondistanz halt eklatant. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass die Laufökonomie dann immer mehr und immer mehr zur Bedeutung wird. Wenn man sich das so vorstellt, vielleicht auch zur Bedeutung, weil man sagen kann, der eine hat vielleicht den kleineren Motor, aber die Ausnutzung ist halt so viel besser und der andere hat vielleicht den großen Motor und die Ausnutzung wird immer schlechter und schlechter und schlechter und schlechter mit jedem Kilometer, der da gelaufen wird und dann nützt einem irgendwann auch der große Motor nichts mehr, sondern dann braucht es halt die Ökonomie, die halt auch ein Stückchen resilient ist, wenn man so ist, will, gegen Ermüdung und so kommen halt die Zeiten zustande.
Das waren spannende Beispiele. Hast du noch so abschließend konkrete, wenn du jetzt mal so 3 heiße Tipps für, ich habe in einem halben Jahr nächsten Marathon und möchte möchte diese paar Prozent, abgesehen von den Schuhen, das ist, glaube ich, das Einfachste in Anführungsstrichen, was man machen kann, aber was kann ich im Training, was sind deine 3 heißesten Tipps für Verbesserung?
Sehr gute Frage. Also ich, das ist jetzt immer schwierig, das so zu sagen, weil ich verdiene mein Geld damit, solche Diagnostiken zu machen mit Athleten. Aber das, ich verdiene das Geld auch deswegen damit, weil ich das für super, super wichtig halte, das zu machen. Und mein Argument wird ehrlich gesagt immer besser, je teurer die Schuhe werden. Also das ist manchmal so ein bisschen die Situation, wenn jetzt jemand sagt, oh, so eine Leistungsdiagnostik für, weiß ich nicht, 300 Euro, ist es mir das wert, wenn ich jetzt einfach nur Marathon laufe? Und dann würde ich sagen, ich kann absolut verstehen, dass dein Budget im Jahr gerade mal 300 Euro sind für Startplatz, ein paar neue Klamotten und ein paar Schuhe. Aber wenn jetzt die Schuhe mittlerweile teurer sind als die Diagnostik, dann habe ich ein gutes Argument, um zu sagen, naja gut, wäre es dann nicht auch sinnvoll, die Schuhe so zu testen, dass man sagen kann, jetzt will ich auch wissen, wenn ich so viel Geld schon dafür ausgebe, welcher Schuh wirklich gut für mich funktioniert und welcher für mich jetzt gerade eher die 2% rausholt oder die 6% im Vergleich zum Trainingsschuh als Beispiel. Was halt schon mal gerne, wie gesagt, alleine in der Unterscheidung in Richtung 10 Minuten auf einen Marathon gehen kann. Ich finde das schon kein ganz schlechtes Argument. Also von daher ist zu diagnostizieren,
Tipp 1,
macht auf jeden Fall Sinn. So, und gerne auch, also schreibt eine Nachricht, wo auch immer, mir bei Instagram, wenn ihr es tun wollt. Und jetzt gar nicht wegen, weil ich das hier verkaufen will, sondern weil es auch total Spaß machen kann, das unter Ermüdung und so weiter zu testen. Also das sind ja die eigentlich spannenden Fragen. Tipp 2 ist Umfang. Und bei all der fancy Idee, was es an tollen Trainingsmethoden geben kann, ich bringe noch ein Beispiel, es gab eine schöne Studie, die gezeigt hat, wenn du dir ein Gummiband zwischen die Beine hängst und damit läufst, dass das auf Dauer deine Laufökonomie verbessert, weil auch da du diesen Dehnungsverkürzungszyklus verstärkst, also du musst ja mehr arbeiten.
Auf welcher Höhe?
Unten quasi am von Sprunggelenk zu Sprunggelenk war, glaube ich, der Deal. Und du ja alleine für jede Schrittlänge, die du gehst, mehr arbeiten musst, was dann gegebenenfalls wieder biomechanische positive Anpassungen mit sich bringt. Und diese Studie hat das gezeigt, also kann man auch schön gucken, wie, also es ist wirklich eine wissenschaftliche internationale Veröffentlichung, also die hat Substanz. Und das klingt dann fancy und so, aber am Ende des Tages ist Kontinuität das, was ganz, ganz viel schlägt. Und da darf es die Kontinuität sein, ruhig auch einfach über den Umfang. Und weil ich jetzt gleich nicht als Tipp 3 Intensität sagen will, füge ich die jetzt hier noch mit ein, quasi als Tipp 2. Also der Obertipp ist, optimiere dein Lauftraining im Allgemeinen. Weil alleine diese unterschiedlichen Intensitäten und Geschwindigkeiten über vielleicht auch eine abgewandelte Form und jetzt nicht immer nur dieses klassische langsam locker Komfortzone laufen, die sind halt riesig. Wir müssen uns überlegen, dass wenn wir nicht 10, sondern 15 km/h laufen, haben wir eine ganz andere Körperspannung. Wir haben einen ganz anderen Impact, weil halt eben, wie gesagt, abfangen und rausbeschleunigen ganz andere Kräfte auch erfordert. Und deswegen ist das eine Riesengeschichte, auch mal die Intensität zu wechseln. Und das darf auch sowas sein wie, das muss jetzt gar nicht beim Schwellenbereich enden, das darf auch sowas sein wie ein kleiner Hügellauf, bei dem man mal sagen kann, okay, ich laufe jetzt diese leichte Steigung von 2% irgendwie mit Tempo hoch. Oder ich laufe die Steigung, in dem Fall dann die Senke, mit 2% runter, habe also irgendeine Form von Supramaximallauf. Das ist so das, was wir sagen, wenn die Geschwindigkeit höher ist, als sie eigentlich sein würde. Das machen wir uns zunutze, indem wir zum Beispiel beim Laufen leicht bergunterlaufen oder beim Schwimmen mit einer Unterstützung schwimmen und halt hingehen und diese Mehrgeschwindigkeit irgendwie dann abfangen müssen und daraus beschleunigen müssen, aber auch die Koordination haben müssen, um das überhaupt hinzubekommen, was halt so bei supramaximal auch nicht leichter wird. Von daher erstmal einfach das klassische Training optimieren, Umfang steigern, Intensitäten reinnehmen. Und vielleicht so das Garnieren an der einen oder anderen Stelle mit irgendwas, was trotzdem beim Laufen bleibt, aber leicht berghoch ist, ein kleiner Berglauf, ein kleiner Bergablauf und so weiter.
Sehr gut.
Und Tipp 3 ist ganz klar, wenn man es kann, dann oder vielleicht eine passende Unterstützung irgendwo parat hat, dann nutzt man die ganze Bandbreite an, also ich würde primär auf plyometrisches Training setzen, ich würde das aber kombinieren mit Maximalkrafttraining. Also was ich nie machen würde, ist ins Fitnessstudio gehen und jetzt irgendwie an irgendwelchen fixen Geräten an der Beinpresse arbeiten zum Beispiel. Das macht gar keinen Sinn. Also ist halt funktionell, ist das halt eher wertlos. sondern würde wirklich hingehen, mit freien Gewichten arbeiten. Die Langhantelstange wird dein neuer bester Freund, aber auch der Block, sag ich mal, der Kasten, von dem du runterspringst und dann rausbeschleunigst. Das aber wirklich, also das erfordert schon echt eigentlich jemanden, der
runterspringen und rausbeschleunigen, also losrennen.
Es gibt verschiedenste Sprungformen, die du machen kannst. Also es gibt einen Drop-Jump, einen Counter-Movement-Jump und so weiter. Also sind einfach nur die Frage, führen wir uns das kurz vor Augen, ne? Du springst von dem Kasten runter und du kannst sehr starr dann direkt wieder rausbeschleunigen, also quasi ein ohne einzuknicken.
Du nimmst ja noch ein Video auf Seilspring-Tutorial, wolltest du machen und
ich kann Seilspringen, ich kann richtig gut Seilspringen.
Junk Miles Seilspringen-Tutorial wünsche ich mir.
Ich habe den Diss verstanden eingangs zu meinem Laufpensum.
Ein Wunsch.
Aber Seilspringen kann ich. Ich habe mal Taekwondo gemacht, aber Seilspringen was warm machen.
Also ich wünsche mir so ein Tutorial.
Ich habe einen braun-schwarzen Gürtel im Taekwondo, also sei vorsichtig, was...
Ja, wir sind bei Kästen und Springen gerade.
Ja,
und dann wünsche ich mir auch so ein dieses Springbeschleunigungs-Video von
Mache ich alles. Mache ich auf jeden Fall alles.
Ihr habt gehört, hier wird nichts rausgeschnitten.
Nee, das bleibt genauso drin. Ich bin auf meinem zweiten Karriereweg zum Fitness-Influencer, werde ich ab jetzt auch immer grundsätzlich Videos von mir drehen, wie ich Seil springe. Genau, liefere ich nach, ist überhaupt keine Frage. Und
cool. Das war einfach.
Dann kann ich auch nochmal zeigen, wie ein Drop-Jump aussieht und ein Counter-Movement-Jump. Und wie eine saubere Kniebeuge aussieht. Toi, toi, toi. Habe ich
vielen
jetzt
Dank für
nicht
dieses,
so gesagt.
Vielen Dank für das Versprechen, Björn. Wir haben es alle gehört. Und ja, euch allen viel Spaß beim
Counter-Movement-Jump.
Genau, und der Optimierung der Laufökonomie.
Fabelhaftes Thema, liebe ich. Wirklich toll.
Bis bald.
Bis bald. Das war die aktuelle Junk Miles-Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles-Podcast generell ganz anständig findest, abonniere uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles-Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.